jetzt schon gesagt, ich möchte euch heute Morgen einladen. Einladen zu einem Abenteuer, das dein Leben verändern kann. Ich weiß nicht, wie unternehmungslustig du bist, Sonntagmorgen vielleicht schon gar nicht, keine Ahnung, ob du überhaupt Lust hast auf ein Abenteuer. Vielleicht sagst du, oh, ich brauche nichts, ich habe eigentlich alles, mir geht's gut, warum sollte ich mich eigentlich aufmachen? Ja? Ich möchte mit euch mal ganz kurz eine Definition von Abenteuer anschauen. Ich habe Wikipedia mal befragt und da heißt es, als Abenteuer wird eine risikoreiche Unternehmung oder auch ein Erlebnis bezeichnet, das sich stark vom Alltag unterscheidet. Es geht um das Verlassen des gewohnten Umfelds, um etwas Waghalsiges zu unternehmen, das interessant, faszinierend oder auch gefährlich zu sein verspricht und bei dem der Ausgang ungewiss ist. Ich lade euch also ein auf ein Abenteuer heute Morgen. Euer gewohntes Umfeld zu verlassen, euch mit mir waghalsig ins Abenteuer zu stürzen und interessante, faszinierende und vielleicht sogar gefährliche Dinge zu erleben. Ich lade euch ein zum Abenteuer Gebet. Und das meine ich ganz ernst. Vielleicht klingt das für den einen oder anderen ja ein bisschen lustig, wie ein Witz. Ja, beten und Abenteuer, das passt in meinem Kopf, gehört das irgendwie nicht zusammen. Ja, wenn ich an Beten denke, denke ich vielleicht eher an Langeweile, an Müdigkeit, aber doch nicht an Aufbruch, doch nicht an Abenteuer, doch nicht an Erlebnisse. Ich meine es aber tatsächlich ganz ernst. Abenteuer, Gebet. Denn ich bin davon überzeugt, dass wenn wir beten, ist es wie ein Abenteuer. Es ist interessant und es ist faszinierend, wenn wir mit Gott sprechen, wenn wir auf ihn hören. Es ist aber auch gefährlich. Gefährlich, weil das Gebet dein Leben verändern kann. Oder besser gesagt, Gott durch das Gebet dein Leben verändert. Abenteuer, Gebet. Ich habe am Anfang eine kleine Standortbestimmung mitgebracht. Ich würde dich mal einladen, kurz zu überlegen, wie zufrieden bin ich denn eigentlich gerade mit meinem Gebetsleben? Ja? Eins ist so gar nicht. Und 10 ist so richtig, ja, yeah, ja, richtig, richtig gut. Keine Angst, ich werde das nicht abfragen. Mir geht es nur darum, dass jeder für sich innerlich mal so kurz in sich reinhört und überlegt, ja, wie sieht eigentlich gerade mein Gebetsleben aus? Wie ist das gerade? Ja, ich gebe euch mal so einen ganz kurzen Moment. Habt ihr es alle irgendwo, wo ihr ungefähr steht? Vielleicht kannst du mal deinem Nachbarn dann fragen nach dem Gottesdienst, und wo würdest du stehen? Oder wo hast du dich eingeschätzt? Ich finde, eine viel wichtigere Frage ist, wo möchtest du eigentlich stehen? Manchmal ist ja gut, erstmal der Realität ins Auge zu schauen, sagen, wo stehe ich eigentlich? Und die viel wichtigere ist, ja, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist das Ziel? Was ist unsere Sehnsucht? Und die Frage ist, hast du eine Sehnsucht, bei 10 anzukommen? Hast du einen Hunger nach Gott? Hunger zu erleben, wie Gott deine Gebete erhört, wie er dich gebraucht, wie er dich verändert? Zu erleben, wie wunderbar es ist, in der Gegenwart Gottes zu sein. Seht ihr, ich glaube, alles steht und fällt mit der Frage des geistlichen Hungers. Und das größte Problem, das ich, und ich nehme uns jetzt mal mit rein, das du auch hast, ist, wir sind oft satt. Wir haben keinen Hunger. Materiell gesehen geht es uns in Deutschland allen sehr, sehr gut. Ja? Wir haben alles, was wir brauchen, wir sind eigentlich reich. Ob du dich jetzt reich fühlst oder nicht, ist egal, weil weltweit gesehen, wenn du heute Morgen was gegessen hast, wenn du in dem Bett aufgewacht bist, wenn du nicht unter freiem Himmel aufgewacht bist, gehörst du zu den 10% der reichsten Menschen auf dieser Welt. Wir sind also reich. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir sind satt, sozusagen. Und manchmal ist das auch in unserem Gebetsleben oder in unserem geistlichen Leben, in unserem Glaubensleben der Fall. Wir kennen alle biblischen Antworten. Ja? Es ist wunderbar, dass wir Bibel lesen und da können wir gar nicht genug bekommen davon. Wir wissen, was richtig und falsch ist. Was uns manchmal fehlt, ist, dass wir in Bewegung kommen. Dass wir das, was wir wissen oder meinen, von Gott erkannt zu haben, dass es auch in unseren Alltag, in unser Leben hineinfließt. Uns fehlt die Bewegung, fehlt, dass wir das in unserem Alltag ja, umsetzen und übertragen. Und deshalb Abenteuer, Gebet, meine Hoffnung, meine Sehnsucht ist, euch heute ein bisschen in Bewegung zu bringen, uns in Bewegung zu bringen. Ja, es ist ja ein Thema, was auch ich immer wieder habe. Ja, es ist ja nicht so, dass ich bei 10 schon angelangt bin, bei weitem nicht. Ja, aber ich möchte, oder ich habe die Sehnsucht aber und ich möchte in euch so ein bisschen die Sehnsucht wecken, dass es vielleicht mehr geben könnte, auch bei dem Thema Gebet, als du dir gerade erträumst. Warum sollen wir uns also aufmachen zu diesem Abenteuer, wenn es denn so gefährlich ist? Weil es mehr gibt und weil Gott vielleicht mehr für dich bereit hat. Ja, weil er möchte, weil er dir begegnen möchte auf wunderbare Art und Weise. Und weil es großartig ist, wenn wir Männer und Frauen des Gebets sind und ihr eine Gemeinde des Gebets. Ja? Und deshalb, mir geht es oft so, wenn ich merke, ich weiß nicht, wo du dich gerade einsortiert hast, wenn ich merke, ja, ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte, mache ich das manchmal einfach zu einem Gebet. Ja, und das kann ganz einfach sein. Meistens würde ich dann jetzt beten, Vater, gib mir einfach eine Sehnsucht nach dir, gib mir einen Hunger nach dir. Vielleicht habe ich gerade keinen Hunger. Ich bin satt, aber ich brauche dich. Lass mich das erkennen. Amen. Punkt. Einfaches Gebet. Ein ganz gefährliches Gebet, weil solche Gebete Gott gerne hört. Ja? Und dann kriegen wir einen Hunger. Ja? Und dann kann etwas passieren. Abenteuergebet. Ich möchte heute Morgen ein paar Sachen mit euch machen. Ich möchte erstmal mit euch klären, was ist eigentlich Gebet? Ja? Wie können wir das definieren? Was ist der Kern und das Wesen von Gebet? Und wenn ihr noch Lust habt und ein bisschen Zeit, habe ich euch noch zwei Herzenshaltungen von Gebet mitgebracht. Das ist aber optional. Ja, da frage ich euch dann nochmal, ob ihr alle eingeschlafen seid, dann sage ich Amen und wenn ihr wollt, machen wir da weiter. Und natürlich ist es so, das möchte ich auch nochmal sagen, dass zum Gebet eine einzelne Predigt viel zu wenig ist. Man könnte da ganz viel machen. Es sind so viele wunderbare Bücher darüber geschrieben worden. Und ich möchte heute Morgen eine Spur legen, vielleicht mal für dich eine neue Spur, weiß ich nicht. Eine Spur, die ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe und die so mein Denken über das Gebet noch mal ein bisschen verändert hat. Es gibt viele andere, auch neben dieser Spur, viele andere wunderbare Definitionen von Gebet. Aber ich möchte heute euch eine anbieten sozusagen und euch einladen, dass ihr mit mir euch darauf einlasst. Starten möchte ich mit einer kleinen Übung. Es geht gleich darum, dass ihr ganz tief einatmet und versucht, die Luft so lange anzuhalten, wie ihr könnt. Und das signalisiert ihr mit einem Arm, jeder, der mitmachen möchte, signalisiert das mit dem Arm, solange der Arm oben ist, halte ich die Luft an. Wenn ich wieder ausatmen bzw. einatmen muss, dann nehme ich die Hand runter. Ja? Wer möchte, darf mitmachen. Ich mache einfach weiter. Also einmal tief einatmen, Luft anhalten, Arm nach oben, dann schauen wir mal, wer die Luft am längsten anhalten kann. Aber ein paar mehr müssten schon mitmachen. Das wäre schön. Jawohl, super. Ich freue mich. Ich mache weiter mit Predigen, weil in der Regel halten Leute echt ziemlich lange die Luft an. Ich bin immer erstaunt. So wie die Luft in uns einströmt, wenn wir einatmen, ja, wie wir Sauerstoff bekommen, unsere Organe, unser Gehirn, damit wir lebensfähig sind, so ist das auch mit dem Gebet. Gebet ist das Atemholen der Seele. Und vielleicht merkt der eine oder andere schon langsam, ich müsste jetzt langsam mal wieder Luft kriegen, ja, damit ich nicht ersticke. Bitte, falls der Nachbar blau anläuft, ja, helft ihm, dass er den Arm runternimmt. Also Gebet ist das Atemholen der Seele. Unsere Seele braucht Gott zum Leben. Sonst verkümmert sie, sonst erstickt sie. Wir sind geschaffen als Wesen, die Gott brauchen. Ja, wir haben noch eins, zwei. Wir haben noch eins. Okay, Michael. Oder da oben sind auch noch welche. Ja, jetzt habe ich schon viel zu früh. Ah, der Michael. Sehr gut, da oben sind noch zwei. Okay, super. Ich sehe es nicht ganz, aber ich glaube, zwei Hände sind nach oben. Ich würde sagen, kurzer Applaus für euch. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ihr werdet gemerkt haben, wie gut es ist, wieder Luft holen zu dürfen. Hoffentlich. Ja, das ist der Sinn dieser Übung. Und euch zu zeigen, so ist das eigentlich auch mit Gebet. Beim Beten holt unsere Seele Atem, ja, bekommt sie das Lebensnotwendige, das, was wir eigentlich brauchen. Bei der Erschaffung des Menschen heißt es im ersten Buch Mose, Gott blies den Odem des Lebens in ihn ein. Ja. Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen Gott zum Leben. Und durch das Gebet lassen wir Gott in uns ein. Und ich möchte mit euch heute Morgen einen Bibelvers anschauen, der das Wesen und den Kern des Gebets wunderbar auf den Punkt bringt. Und ich lese ihn erstmal vor. Vielleicht hat er für den einen oder anderen von euch erstmal gar nicht viel mit Gebet zu tun. Ich werde es dann aber versuchen darzulegen, warum ich den Vers ausgewählt habe. Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich lese es nochmal. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wie gesagt, auf den ersten Blick sagt der Vers gar nicht so viel zum Gebet. Beim näheren Hinsehen werden wir hoffentlich entdecken, da steckt echt ganz, ganz viel drin. Denn beten, und jetzt sind wir bei der Definition, ist Jesus einlassen. Ganz einfache Definition von Gebet. Wenn ich bete, lasse ich Jesus ein. Heißt, ich öffne Jesus die Tür, damit er in mein Leben hineinkommen kann mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Wir feiern heute Palmsonntag, ich weiß nicht, Karwoche ist ja angeklungen. Ja, heute ist Jesus in Jerusalem eingezogen, ja, und die Stadt hat ihn eingelassen. Und deshalb finde ich, passt das auch ziemlich gut, wollte ich diese Brücke auch nochmal schlagen, ja, dass Jesus kommen möchte und hineinkommen möchte auch in dein Leben. Und die Frage ist, lassen wir ihn ein? Und wie lassen wir ihn ein? Beten heißt, Jesus einlassen, Jesus Zugang zu geben zu allem, was mich bewegt in meinem Herzen. Den Schönen und auch dem Herausfordernden und Schwierigen. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Zwei Punkte, die ich hier zentral finde. Erstens, dein Gebet setzt Jesus nicht in Bewegung. Dein Gebet setzt Jesus nicht in Bewegung. Jesus ist schon in Bewegung. Jesus steht vor der Tür und klopft an, heißt es hier. Er ist es, der den ersten Schritt macht. Wenigstens zu deiner Tür, zu meiner Tür, zu unserer Tür. Ja, er ist es, der in unserem Leben wirkt. Jesus ist schon in Bewegung. Dein Gebet, mein Gebet, unsere Gebete sind eine Wirkung davon, ja, dass Jesus anklopft. Eine Antwort sozusagen schon auf sein Rufen und auf sein Klopfen. Und das ist für mich echt unglaublich wichtig und zentral. Wenn wir beten, setzen wir Gott nicht in Bewegung. Gott ist schon in Bewegung. Das kann einiges an Frust beim Thema Gebet nämlich vorbeugen. Wenn es nämlich an mir liegt, habe ich schon verloren. Wenn es an dir liegt, du wahrscheinlich auch. Ich will dir nicht zu nahe treten. Aber Gott sei Dank hängt es nicht an uns. Ja? Wir haben eine gute Nachricht, wir haben ein Evangelium zu verkünden. Und das Evangelium ist, Gott kommt und lädt dich ein. Er macht alles. Ja? Er ist unterwegs zu dir. Er will hinein in dein Leben. Gott möchte hinein. Er möchte dich kennen, er will deine Sorgen, er will deine Herausforderungen, er will all das Wunderbare, was in deinem Leben ist. Und durch das Gebet ziehen wir Jesus nicht hinein. Manchmal haben wir ja das Gefühl, Jesus, du siehst nicht, wie es mir geht, komm doch endlich mal rein. Ja? Ich kenne das ja auch. Ja? Aber ich ziehe durch das Gebet Jesus nicht rein, sondern Jesus ist schon in Bewegung und Gebet heißt, ich öffne ihm die Tür, sodass er hineinkommen kann. Siehe, ich stehe vor der Tür, heißt es, und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, und die Tür auftun. Ja, unsere Verantwortung ist, wir machen ihm die Tür auf. Wir lassen ihn ein. Wir geben ihm Zugang. Zu dem werde ich hineingehen, heißt das. Jesus wird hineinkommen. Er kommt hinein. Er ist der Aktive. Und hier entdecke ich etwas echt von der Größe und von der Barmherzigkeit Gottes. Hier sehen wir, wie Gott sich nach uns Menschen sehnt. Wie er sich nach dir sehnt. Er will hinein. Ja, möchte alles durchdringen. Er möchte alles durchfluten. Was Jesus sucht, ist eine offene Tür. Hat er die bei dir? Wie sieht das aus? Um das nochmal an einem Beispiel deutlich zu machen, warum unsere Gebete Gott nicht in Bewegung setzen, sondern er schon lange in Bewegung ist. Römer 5 heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben sind, als wir noch Sünder waren. Mit anderen Worten, als Gott mir noch völlig egal war, also ich war ja noch nicht mal geboren, ja, vor 2000 Jahren, da habe ich nicht nach Gott gefragt, du auch nicht, ja, konnten wir noch gar nicht. Da war Gott schon in Bewegung, um dein Herz zu suchen und um mein Herz zu finden. Und um dein Herz zu finden. Ja. Da kam Jesus auf diese Welt, ist am Kreuz für uns gestorben. Gott ist schon lange in Bewegung. Auch wenn du vielleicht nicht das Gefühl hast, auch wenn ich nicht das Gefühl habe. Er wirkt in dieser Welt. Und unsere Gebete, die setzen ihn nicht in Bewegung. Der ist schon in Bewegung. Unsere Gebete geben ihm Zugang, eine offene Tür. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Wenn wir Jesus Zugang gewähren, also wenn wir ihn einlassen und sagen, Jesus, Herr, bitte komm in mein Leben rein, dann wirkt er in uns und schenkt uns allen Segen, den es im Himmel gibt. Im Text heißt es, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus will also kommen und mit uns, mit mir, mit dir möchte er essen. Abendmahl meint hier das Abendessen, ja? Nicht das Gedächtnismahl zuallererst. Das kann mit anklingen, aber in der gesamten Bibel ist die gemeinsame Mahlzeit immer Ausdruck von tiefer Vertrautheit und von festlicher Gemeinschaft. Und nicht umsonst, wenn Jesus über den Himmel redet, redet er meistens von einem Festmahl. Ja? Da gibt es einen großen Tisch und wir werden feiern und essen. Ja, also von daher hat das auch etwas Himmlisches, wenn wir miteinander essen. Wenn wir beten, dann ist das also ein besonderes Zusammensein von Mensch und Gott. Wie hoffentlich, wenn ich mit meinen Freunden zusammen esse und wir eine richtig gute Zeit haben und Spaß haben miteinander. Ja. Gott begegnet uns im Gebet und er möchte mit uns feiern. Und damit wird deutlich, das Gebet ist mehr als nur so ein Wunschautomat, wo ich oben ein Gebet reinstecke, meine Hand aufhalte und sage, ah, danke, und weggehe. Ja? Gebet ist mehr, als dass wir Gott immer nur alles sagen, was wir brauchen und hoffen, dass er uns dann das gibt, was wir brauchen. Er weiß schon lange, was du brauchst. Er weiß schon lange, was ich brauche. Zumindest der Gott der Bibel, der sich in der Bibel vorstellt. Ja? Du bist ein Gott, der mich sieht, Gott kennt und liebt und liebt uns. Aber es hat eben nichts mit dieser Wunschliste zu tun, sondern Gottes Sehnsucht ist Gemeinschaft. Gottes Sehnsucht ist, dass es da eine Begegnung gibt zwischen mir und ihm, wenn wir beten. Ja, es ist nichts Technisches, es ist nicht dieser Wunschautomat, sondern Gott möchte mir nahe sein, er möchte dir nahe sein. Und Psalm 84 bringt es auf den Punkt, ein Tag bei dir ist besser als sonst 1000. Weiß nicht, ob du das sagen kannst, von ganzem Herzen. Falls nicht, dann bitte Gott, dass er das wahr macht, als Gebet. Aber es gibt eigentlich nichts Schöneres, als in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, merke ich, dass ich da noch nicht bin, dass ich noch auf dem Weg bin dahin. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, dass wir auf dem Weg sind, dass es noch nicht so ist, wie es mal im Himmel sein wird. Ja? Es ist völlig in Ordnung, dass der Fokus meines Gebets Erneuerung braucht. Ja? Und vielleicht bin ich deswegen manchmal frustriert und enttäuscht über mein Gebetsleben oder über das, was eben nicht passiert. Es ist okay, dass wir unterwegs sind, aber Jesus ist mit uns unterwegs. Und immer wieder, wenn wir ihn einlassen, ranlassen, das zu einem Gebet machen, dann hat er auch die Möglichkeit, hineinzukommen in unser Leben, es zu verändern und auch zu erneuern. Gott geht es also um Gemeinschaft. Es geht ihm um dich beim Gebet. Und das vergessen wir manchmal. Ich vergesse das manchmal. Ja? Also ich meine, 3 Punkte frühs abhake und sage, jetzt habe ich gebetet, jetzt gehe ich meiner Wege. Das ist nicht die Idee, die Gott hat für uns. Die Idee ist, dass wir in seiner Gegenwart leben und sind. Die ganze Zeit. Er sehnt sich nach uns. Und durch das Gebet geben wir ihm quasi Zugang. Wir öffnen ihm, wir bitten ihn einzulassen. Ja? Wenn ich nach Hause fahre, dann sage ich, Jesus, danke, dass du auf dem Weg bist mit mir, dass du mich behütest. Danke, dass du mir hilfst, mit meinen Kindern umzugehen. Wenn ich früh aufstehe, versuche ich zu sagen, Jesus, komm rein, ich kann es heute nicht, ich brauche dich. Ja? Wenn ich abends vor dem Bett gehe, dann kann ich Jesus einlassen und sagen, Mensch, Jesus, danke für diesen Tag, danke für deine Vergebung und dass ich jetzt loslassen darf, dass du wachst und dass du mir morgen einen neuen Tag schenkst. Wie cool ist das denn? Ja? Also man kann Jesus wirklich, das ist halt super kreativ, was das für euch heißen kann, Jesus einzulassen in die konkreten Sachen, aber es konkret zu machen. Und da muss ich nicht eine Stunde beten, das kann ich in einem kurzen Gebet machen. Vielleicht nur mit einem Seufzen. Ach, Jesus, ich brauche dich. Zum Beispiel. Ja? Jesus möchte Zugang. Und die grundlegende Frage, die sich dann heute Morgen stellt, ist, möchtest du Jesus einlassen? Denn es ist auch gefährlich, wenn wir Jesus einlassen. Ja? Ist ja ein Abenteuer. Er wird unser Leben verändern. Und das ist meistens richtig schön und manchmal wird es uns auch etwas kosten. Nachfolge wird uns immer etwas kosten. Aber es gibt nichts Schöneres, als genau da zu sein, in der Gegenwart Gottes, mit ihm in Gemeinschaft. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Also möchtest du Jesus einlassen? Möchtest du ihm die Tür öffnen? Darf er hinein? Und das ist ein grundsätzliches irgendwann mal, ja, ich habe ja vorhin gesagt, in Kanada hat Jesus angeklopft und ich habe gesagt, ja Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und da war Jesus sozusagen in dem Flur meines Lebenshauses. Ja, das ist so ein grundsätzlich einmalig, ich gebe mein Leben Jesus, ich lasse ihn ein, er sucht mich. Ich möchte mich finden lassen von ihm. Und dann gibt es für uns alle diese, wenn ich jetzt mal im Bild des Hauses bleibe, diese Zimmer und diese Räume, vielleicht gibt es einen Keller bei uns, vielleicht gibt es einen Dachboden, vielleicht liegen da noch ein paar Leichen rum, ich bin jetzt mal ein bisschen humorvoll. Aber, und diese Zimmer halten wir auch gerne, da hätten wir gerne manchmal die Türen zu. Wenn jemand zu Besuch kommt bei dir, wirst du ihm nicht ins Schlafzimmer lassen zuallererst. Weiß ich nicht. Ja, ich würde es nicht machen. Aber Jesus, der möchte nicht nur im Wohnzimmer sitzen bleiben. Jesus möchte in alle Zimmer rein. In alles, was da ist. Er möchte in das Zimmer deines Geldes, wie du mit deinem Geld umgehst. Oder mit seinem Geld, besser gesagt, ist ja gar nicht dein Geld. Ja, alles, was wir hier sehen, gehört Gott. Ja, also wie gehen wir damit um, mit dem, was er uns anvertraut? Er möchte hinein in die Frage, wie gehen wir miteinander um? Wie viel Liebe ist da? Wie viel Neid ist vielleicht da? Wie viel Zorn ist da? Ja, er möchte hinein in meine Verletzungen und all die Themen. Also ich glaube, ihr habt das Bild verstanden. Ja? Wo ist ein Zimmer, wo wir sagen, na, Jesus, da möchte ich dich eigentlich jetzt nicht gerade reinlassen. Ja? Aber ich möchte euch ermutigen, öffnet ihm die Tür, dass er hinein kann. Er kann heilen und Wunder tun, wo wir es brauchen. Also Gebet ist Jesus einlassen. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit für die Herzenshaltung, oder? Ja? Auf jeden Fall, sehr gut. Am Ende möchte ich noch ganz kurz mit euch drüber nachdenken, welche Herzenshaltung braucht es, wenn wir beten? Ja, wie muss die Beschaffenheit unseres Herzens sein? Bernhard Hatzel schreibt, wenn wir beten, hört Gott nicht nur auf unsere Worte, sondern vor allem auf unser Herz. Ja? Also wie viel Echtheit und Ehrlichkeit ist da drin? Oder wie viel Routine steckt da drin? Gott ist zum Gott sei Dank groß, ja, dass er auch ein Vater unser, was wir dahin plappern, ich möchte niemandem zu nahe treten, auch annimmt und sich darüber freut. Aber er sehnt sich doch nach unserem Herzen und nach der Haltung unseres Herzens. Wie sollte also die Haltung deines und meines Herzens sein, wenn wir beten? Ich habe zwei wesentliche Dinge mit, man könnte noch viel mehr sagen. Das erste ist die Hilflosigkeit. Und das zweite ist der Glaube. Ich erkläre es gleich. Starten wir mit der Hilflosigkeit. Jeder kennt das Sprichwort, Not lehrt beten. Oder einige von euch kennen es. Ich habe vor uns mal im Bücherregal gestöbert. Könnt ihr euch kostenlos irgendwie so ein Buch, Not lehrt beten, gibt es da. Ja? Wenn wir auf unser Gebetsleben achten, dann ist es doch meistens so, dass da, wo mir irgendwo der Schuh drückt, dass ich dann viel schneller am Beten bin, ja, als wenn es mir gut geht. Also zumindest nehme ich das so wahr. Dann halten wir nämlich Gott immer wieder unsere Not hin und sagen, ja Mensch, Jesus, komm doch rein, ich schaff's nicht, ich brauche dich. Ja? Und es ist nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen ja voll von Menschen, die in ihrer Hilflosigkeit merkten, es muss mehr geben und sich an Gott wandten. Ja? 70 Jahre später sind die Kirchen leer. So ist die Realität. Denn uns Deutschen geht es gut, äußerlich und materiell. Das ist immer wieder beim Thema Sattsein vom Anfang. Not lehrt beten. Und das Gebet ist für die Hilflosen. Das habe ich irgendwo gelesen, das fand ich einen schönen Satz. Das Gebet ist für die Hilflosen. Denn in unserer Hilflosigkeit, oder unsere Hilflosigkeit, da schließen wir Jesus unsere Tür sozusagen auf, dass er hineinkommt. Ich glaube, nur die Hilflosen können wirklich beten. Denn nur den Hilflosen kann geholfen werden. Warum kann den Hilflosen nur geholfen werden? Weil die ihre Hilflosigkeit eingestehen und erkennen. Ja? Weil sie sich nach Gott ausstrecken. Weil sie erkennen, ich kann es doch eigentlich gar nicht. Ich schaff's nicht. Ich brauche Gott. Und wisst ihr was? Das ist die Herzenshaltung, nach der Gott sich sehnt. Ich brauche Gott. Ich kann es nicht. Jesus sagt ja in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wahrscheinlich kennt ihr das alles, ja, wir wissen das alles. Aber wie tief ist das schon in unsere Herzen hineingefallen? wie bedürftig, wie hilflos ist denn unsere Grundhaltung unseres Lebens? Oder meinen wir immer, ja, ich ziehe den Kahn schon aus dem Dreck, das kriege ich hin. Ich bin stark, ich kann. Aber die Hilflosigkeit, das ist die Herzenshaltung, nach der Gott sich sehnt. Und diese Haltung ermöglicht es ihm, in unser Leben hineinzukommen. Die Wahrheit ist, in allen Punkten unseres Lebens bleiben wir hilflos. Oder zumindest in allen wesentlichen Punkten. Das gilt vor allem für unser Glaubensleben. Wir alle brauchen immer wieder die Vergebung unserer Sünden. Keiner unter uns schafft das alleine. Ja? Also, wenn du das kannst, sprich mich an. Ich will es wissen, wie das gehen soll. Wir alle brauchen Hilfe, wenn es um Anfechtung geht, wenn es um Prüfung geht, wenn es um Herausforderung geht. Wir alle können das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, nicht aus eigener Kraft erreichen und leben. Keiner von uns kann aus sich heraus im Glauben wachsen. So viel Bibel wir lesen und so viel wir beten, das können wir nicht. Das ist ein Geschenk, das Gott es tut in uns. Natürlich gebraucht er das Bibellesen, natürlich gebraucht er das Beten. Und nochmal ein herausforderndes, keiner von uns kann Gott treu sein. Wirklich ganz treu. Und das macht mich natürlich bedrückt, aber das ist die Realität meines Lebens, dass ich immer wieder scheitere. Und dass du immer wieder scheiterst. Ich will, wie gesagt, niemandem zu nahe treten, aber wir müssen ja mal ehrlich sein und ehrlich werden. Und deshalb ist die Frage, erkennen wir das? Erkennen wir das? Erkennen wir unsere Hilflosigkeit? Erkennen wir unsere Bedürftigkeit? Erkennst du deine Hilflosigkeit? Ich glaube, das ist das größte Problem, das ich oft habe. Ich möchte nicht hilflos sein. Ich möchte gern stark sein. Ja? Wir wollen alle stark sein. Wir wollen es alle aus eigener Kraft schaffen. Ich meine manchmal, ich brauche keine Hilfe. Und die Bibel hat ein Wort für diese Haltung, für diese Herzenshaltung. Und sie nennt sie Stolz und sie nennt sie Hochmut. Ja? Und an dieser Stelle brauche ich Umkehr und wir Umkehr. Braucht es ein tiefes Erkennen, ich bin hilflos, nicht bedürftig. Gott, ich brauche dich. Und das ist die richtige Herzenshaltung. Ich lese zurzeit wieder mal im einem Jahr durch die Bibel und das ist echt schön, weil man da viel Kapitel schafft. Und bin neulich an dieser Stelle vorbeigekommen, wo Jesus dieses Gleichnis auftut und sagt, ja, das ist ein Pharisäer im Tempel und ein Sünder im Tempel. Ja, und der Pharisäer sagt, oh, guck mal, danke Jesus, dass ich nicht so bin wie der, dass ich ein richtiges Leben habe, dass ich hier sonntags immer hingehe, dass ich jeden Tag meine Bibel lese. Ich bin mal ein bisschen provokant. Und der Sünder, der sitzt in der Ecke und sagt, sei mir einfach gnädig. Sei mir gnädig. Und Jesus sagt, was denkt ihr denn, wer gerecht nach Hause geht? Na, der seine Hilflosigkeit erkannt hat, dem ist Gott gnädig. Ja. Also, wie hilflos bist du, wenn du betest? Erkennst du das, dass du Gott brauchst? Und das ist nichts Schlechtes, in Abhängigkeit von Gott zu sein. Das darf ich gerade entdecken, sondern es ist etwas Wunderbares. Also die Hilflosigkeit als erste Herzenshaltung, die uns manchmal nicht gefällt, mir. Das zweite, es braucht noch den Glauben. Im Hebräerbrief heißt es, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glaube gibt es kein Gebet, so groß unsere Hilflosigkeit auch sein mag. Denn ohne Glaube ist unsere Hilflosigkeit nur ein nutzloser Schrei irgendwo in den Wald hinein oder in die Nacht hinein. So braucht es auch ein Beten im Glauben, wie die Bibel immer wieder deutlich macht. Ja, Matthäus 21 zum Beispiel. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Und wenn wir diese Verse hören, dann merken wir, das, was unseren Gebeten oft fehlt, was meinen Gebeten oft fehlt, der ist ja der Glaube. Ja? Dann bohrt sich der Zweifel in mein Gebet und in meinen Gedanken. Will Gott das eigentlich, ja, was ich hier bitte? Interessiert er sich für mich? Ja? Kann Gott das überhaupt machen? Ja? Will er überhaupt, dass das so passiert? Vielleicht kennst du so einen oder anderen von diesen Gedanken. Vielleicht hast du noch andere. Ich kenne sie gut. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich und für deinen Glauben und für mich und für meinen Glauben. Mit unserem Glauben steht es gar nicht so schlecht, wie wir manchmal denken. Denn das Wesen des Glaubens ist folgendes, zu Christus zu kommen, zu Jesus zu gehen. Das ist Glaube. Das ist das erste, das letzte und das sicherste Zeichen, dass dein Glaube noch lebendig ist. Du läufst mit deinem Anliegen zu Jesus, zu dem, der wirklich helfen kann. Ja? Wir gehen nicht zu Google und fragen, ja? Sondern wir gehen zu Jesus. Und das Kennzeichen eines lebendigen Glaubens ist dies: Der Mensch sieht seine Not, er gibt seine Hilflosigkeit zu und er geht zu Jesus. Sagt ihm genau, wie schlecht es um ihn steht. Und dann legt er seine Sache in Jesu Hand. Und sagt: Jesus, der Wein ist alle, wie Maria das betet, ja, in Kana. Die sagt Jesus nicht: Ja, Jesus, mach mal mehr Wein. Oder könntest du nicht deine Jünger losschicken, damit sie Wein machen? Sondern die sagt einfach: Jesus, der Wein ist alle. Sie sagt ihm ihre Not und dann lässt es ganz bei Jesus. Und das ist vielleicht das, wo wir noch lernen können, aber ich will gar nicht noch viel tiefer ins Thema Gebet einsteigen, es sind ja schon viele Impulse, aber der Glaube reicht, wenn wir zu Jesus gehen. Und der Glaube ist ein Geschenk, es ist kein Werk. Manchmal meinen wir, unser Glaube müssen wir wie so ein Werk tun. Der Glaube ist ein Geschenk, dass du glauben kannst, dass ich glauben kann, das ist Gnade. Also zumindest, das habe ich erkannt, es ist Gnade, dass ich glauben darf. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Da bin ich auch hilflos. Aber ich darf immer wieder zu Jesus gehen. Und dann reicht der Glaube. Jesus parodiert das ja so ein bisschen mit dieser Geschichte. Die Jünger streiten sich, ja, wer ist der Größte und so weiter. Oder wie groß muss unser Glaube sein? Und dann sagt Jesus ja, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn. Ne? Das ist ja, also Jesus hatte viel Humor. Er hat wirklich viel Humor. Ja? Wenn er so groß wäre wie dieser kleine Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, versetz dich, und er würde sich versetzen. Also kommt Jesus gar nicht auf die Größe deines Glaubens an, sondern Jesus kommt darauf an, in wen du deinen Glauben setzt. Ob du Jesus vertraust, ob du zu Jesus gehst. Ja, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Gehe ich nicht in den Blumenladen und kaufe mir Blumen. Weil ich glaube, der Arzt kann mir helfen. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wenn wir in unserer Not zu Jesus gehen, dann reicht unser Glaube, dann reicht dein Glaube aus. Also wie viel Glauben brauchen wir zum Beten? Wenn wir uns an Jesus wenden, dann reicht unser Glaube. Denn unser Glaube, manchmal denken wir, dass unser Glaube Jesus helfen soll. Ja? Also Jesus, wenn ich hier richtig glaube, dann helfe ich dir, dass du das auch erfüllst. Ja? Aber wir müssen Jesus nicht helfen. Jesus braucht deine Hilfe nicht. Er braucht meine Hilfe nicht. Er braucht nur Zugang. Jesus braucht eine offene Tür. Ja. Und wenn wir zu Jesus gehen, dann geben wir ihm die Tür, dann lassen wir ihn ein und sagen: Jesus, komm bitte hinein, ich brauche dich. Beten ist Jesus einlassen. Ich möchte dich ein bisschen, ich habe euch ja eine Spur des Gebets angeboten heute Morgen. Atem holen der Seele, Jesus reinzulassen, es geht um seine Gegenwart. Es geht darum, nicht, dass wir ein Programm abspulen und meinen, beten zu müssen fünfmal am Tag, sondern es geht um die Sehnsucht unseres Herzens, in der Gegenwart Gottes sein zu wollen. Und Gott hat die Sehnsucht. Er ist auf dem Weg zu dir. Er klopft andauernd an die Tür deines Lebenshauses oder deiner Zimmer. Und das tut er in meinem Leben auch. Jesus sucht dich. Er sucht eine Freundschaft mit dir. Und meine Einladung ist: Lass ihn ein. Gib ihm Zugang. Lass dich auf dieses großartige Abenteuer ein und dann sei gespannt, was Gott so alles tun wird. Amen.